Gut. Kleine Rückkopplung. Ja, herzlich willkommen hier in der City Chapel zum Gottesdienst durch den Korintherbrief. Wie gesagt, wir sind jetzt so langsam in der Zielgerade. Wir enden bald mit dem Korinther. Wir werden das so in die Ferien so ein bisschen reinziehen. Da werden wir schon fertig sein. Und das Beste kann man wirklich sagen, kommt zum Schluss. Es geht in dieser Serie, in dieser neuen Serie, die wir hier haben, um die Auferstehung, um die Kraft der Auferstehung. Was hat das überhaupt mit dir zu tun? Ist das einfach nur ein theologisches Thema? Oder weißt du eh schon genug darüber? Oder findest du, das ist jetzt gar nicht so prickelnd, sondern ja, halt eben sowas, so ein Thema. Ich glaube, das ist das eines der wichtigsten Sachen überhaupt, wenn nicht die wichtigste Sache überhaupt, die es gibt. Wir haben hier bei den Korinthern die Situation, die folgten ja zum größten Teil ihren Philosophen in Korinth, zum Beispiel diesen epikureischen Philosophen, die sagten, weil es nur das Leben hier gibt auf der Erde, dann lass uns essen und trinken und uns des Lebens freuen. Das war so die Philosophie gewesen. Also passt eigentlich relativ gut in unsere heutige Zeit, obwohl da fast 2000 Jahre dazwischen liegen. Nun glauben wir aber, dass zum einen Jesus Christus gelebt hat, dass er gelebt hat und dass er gestorben ist. Wir haben es eben ein paar Mal besungen und dass er auch wieder auferweckt wurde am dritten Tag und dass er jetzt lebt. Aber nicht nur das, das hat ja Gerd letzte Woche ausführlich euch auch weitergegeben, das nochmal erklärt, auch theologisch aufgesplittet, was das jetzt konkret bedeutet für uns. Aber wir glauben darüber hinaus auch, dass auch wir als Menschen ewig leben. Ja, dass wir eine unsterbliche Seele haben, dass wir zwar sterben, aber eigentlich weiterleben. Also wir glauben auch an Weiterleben nach dem Tod. Und interessant, gab es bei den Korinthern solche Leute, die lehrten zwar, dass Jesus von den Toten auferweckt war, wurde, aber die lehrten auch gleichzeitig, dass es kein Weiterleben nach dem Tod gibt. Also da gab es alles Mögliche. Und darum kommt Paulus jetzt im 15. Kapitel und muss das mal auch klarstellen, dass das eine nicht ohne das andere geht. Und ich bitte euch mal, den ersten Korintherbrief aufzuschlagen, Kapitel 15. Wir werden uns heute die Verse 12 bis 34 anschauen. Und weil das doch ein rechter Text ist, werde ich den nicht zu Anfang komplett durchlesen, sondern wir werden da einfach jetzt so schrittweise durchgehen. Es beginnt und versucht das so logisch, so einfach wie möglich euch rüberzubringen, ja? Es beginnt mit der Aussage, ganz logische Aussage, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei. Das wurde tatsächlich in Korinth auch gepredigt. Wie sagen dann einige unter euch, dass es gar keine Auferstehung der Toten gibt? Aber wie gesagt, das eine geht ja nicht ohne das andere. Und wir werden uns jetzt diese Logik der Auferstehung mal anschauen. Denn es heißt im nächsten Vers dann, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt. Völlig logisch. Also wenn man diese Pauschalaussage macht, keiner ist tot auferstanden, dann ist auch Christus nicht auferweckt. Und dann, und das zeigt Paulus jetzt auf, dass eigentlich dann alles sinnlos ist. Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos, aber auch euer Glaube. Das ist ein knallhartes Statement. Eine Kirche, ein Glaube, der die leibhaftige Auferstehung von Jesus ausklammert, ist nichts wert. Ist nichts wert. Und heute gibt es viele Kirchen, viele Freikirchen, wo das immer mehr in Zweifel gezogen wird. Ja, er ist zwar auferstanden, aber mehr so geistlich, so im Geist. Und Paulus macht das ganz deutlich. Vergiss es, wenn du diese leibhaftige Auferstehung leugnest oder ablehnst, dann können wir unseren Laden zumachen. Dann lassen wir lieber den neuesten Movie hier ablaufen. Ja, ist spannender und sinnvoller. Und ist alles Heuchelei. Der Glaube ist nicht nur sinnlos, sondern Paulus bröselt das auf. Er sagte, eigentlich ist auch alles Leiden, alles Leben für Gott sinnlos. Das heißt im Vers 15, wir, also das betrifft uns alle, die wir sagen, wir glauben an Jesus, wir werden oder würden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe. den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Ist ein bisschen verschachtelter Satz, aber versteht ihr? Wir erzählen immer von der Auferstehung Jesu, aber das ist ja alles dann eine große Lüge, wenn das gar nicht passiert ist. Das bedeutet gleichzeitig Milliarden von falschen Zeugen, also nicht nur die falschen Zeugen, von denen Paulus hier spricht, sondern Milliarden von falschen Zeugen, angefangen von den Zeugen dieser Auferstehung. Auch das hat Gerd mit euch angeschaut im Vers 5 bis 8, die das bezeugen, dass tatsächlich Jesus auferweckt wurde. Er wurde von mehr als 500 auf einmal gesehen. Also das war wirklich stichhaltig nachgewiesen. Aber das wäre alles Blödsinn, das wäre alles erlogen. Über Paulus, über die Gemeinde in Korinth, die Millionen Menschen bis heute, die geglaubt haben, die das erlebt haben, die das bezeugt haben, bis hin zu uns. Die besonders in Diktaturen aufgrund ihres Glaubens gelitten haben, die gefoltert wurden bis heute. Alles Blödsinn. Alles einem großen Betrug aufgesessen. Also das ist eine bombastische, lange Reihe von Zeugen, von Geschichte, von Kirchengeschichte. Wer alles für nichts, wenn das nicht stimmen würde. Blödsinn. Ich ziehe mal hier ein paar Verse vor, die werden wir uns jetzt hier anschauen. Die passen nämlich gut dazu, und zwar Vers 30 am Schluss dieses Abschnittes, sagt Paulus dann zum Beispiel von sich, warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus unserem Herrn habe. Versteht ihr? Paulus hat alles gegeben, ständig alles zu geben für den Glauben. Und ständig alles zu geben, das machst du nur, wenn du hundertprozentig überzeugt bist von der Sache. Ich könnte das natürlich hier auch als Job machen, ja? Und das ist ja heutzutage auch ein Job. Pastor oder Pfarrer oder Geistlicher, wie man das auch immer nennt. Es gibt Leute, die sagen, auch Medizin ist mir zu anstrengend, ich studiere lieber Theologie. Leichtes Geld. Aber ist das wirklich so? Ich sage euch, ich würde das hier nicht machen, wenn ich nicht 100% davon überzeugt wäre. Und Paulus sagt das auch. Ey Leute, ich stehe jede Stunde in Gefahr. Und er zählt ja dann mal irgendwann auf, was er alles erlebt hat, wo er gesteinigt wurde, wo er Schiffbruch erlitten hat und. Wäre alles Quatsch, wäre alles Blödsinn. Oder in Vers 32 sagt er, wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Natürlich meint er da keine wilden Tiere, keine Löwen. Er war nicht in der Arena. Es gibt Theologen, die Ausleger, die sagen das. Er war wahrscheinlich in der Arena gewesen und hat mit Löwen gekämpft. Quatsch. Er meint damit natürlich wilde Tiere, menschliche wilde Tiere, die wie Tiere sich aufgeführt haben, die ihn bedroht haben. Aber er hat das ausgehalten, weil er 100% davon überzeugt war, was da passiert ist. Wenn Tote, sagt er, wenn Tote nicht auferweckt werden oder würden, so lasst uns sterben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Also er greift diese ganze Philosophie auf. Er sagte, das ist eigentlich die logische Konsequenz. Und das ist das, was eigentlich die Menschen um uns herum auch machen, weil sie sagen, ey, es gibt nur ein Leben. Und wisst ihr was? Ich verstehe das, dass Menschen dann voll leben. Alles mitnehmen. Es gibt ja eh nur ein Leben. Das ist ja die Annahme, ja? Ich möchte, bevor wir uns diesen sinnlosen Glauben noch ein bisschen weiter anschauen, einen Vers rauspicken. Der steht noch im Vers 29, also ihr seht, der steht noch davor. Auch wieder ein ganz schwieriger Vers. Da heißt es, was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Da haben schon ganz viele drüber gerätselt, was das bedeuten könnte. Das ist wirklich eine seltsame Aussage. Es gibt über 30 offizielle Auslegungen dazu. So. Und jetzt habe ich mal gebetet, dass Gott mich da inspiriert, zur richtigen Auslegung hinführt. Ich hab sie nicht. Eins, was wir hier auf jeden Fall sehen, ist, Paulus schreibt nicht von ihnen, wir lassen uns für die Toten taufen, sondern er beschreibt Leute, die sich für die Toten taufen ließen. Also das ist keine richtige Lehre. Es gibt Vermutungen, die sagen, das sind Leute, die sind gestorben im Glauben an Jesus und dann hatten diese Angehörigen voll die Panik und haben gesagt, Mensch, der hat das gar nicht öffentlich gemacht in einem Bekenntnis nach außen und haben sich dann stellvertretend nochmal für die Leute taufen lassen. Es gibt andere, die sagen, das waren irgendwelche heidnischen Bewegungen, die haben sich für die Toten taufen lassen, wie die Mormonen das auch heute machen, ja. Aber und Paulus will damit irgendwie zum Ausdruck bringen, sagt er, guck mal, selbst die haben den Glauben an ein Leben nach dem Tod und machen das. Versteht ihr? Also, da gibt es verschiedene Auslegungen, oder das, da philosophieren wir jetzt nicht lange drum rum. Sondern, wie gesagt, Vers 16, machen wir weiter, da haben wir eben bei Vers 15 aufgehört. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden, Wiederholung, ja? So ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Es ist nicht nur einfach Blödsinn oder sinnlos, sondern das ganze Gebäude, wo unser Glaube draufsteht, bricht in sich zusammen. Das heißt nämlich, wir sind alle noch voll in der Sünde drin. Was soll der Glaube? Ich möchte das an einem Ketteneffekt mal aufzeigen. Wenn es keine Auferstehung gäbe, okay, dann wäre Christus auch nicht auferstanden. Das hat Paulus schon gesagt, oder? Wenn Jesus nicht auferweckt wurde, das würde ja bedeuten, Jesus ist gestorben, der Tod hat über ihn gesiegt. Der Tod war stärker. Wenn der Tod über Jesus gesiegt hat und der Tod war stärker, dann hat er nicht die Kraft gehabt, dann ist er auch nicht Gott. Und wenn Jesus nicht Gott ist, kann er auch keine Erlösung von Sünden schaffen. Und wenn Gott keine Erlösung von Sünden schaffen kann, dann hängen wir doch in unserer Sünde drin. Merkt ihr? Ganz, ganz wichtig. Es ist ein theologisches Thema, aber extrem wichtig. Wenn du mit Leuten zu tun hast, die sagen, oh, das ist alles nicht so wichtig. Jesus ist gestorben für uns und fertig. Nein, die Auferstehung ist extrem wichtig, weil da kommt erst die Erlösung richtig zum Zuge. Paulus geht sogar noch so weit, dass er sagt, in Bezug auf uns Christen, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Ja, das ist auch logisch. Wenn wir alleine in diesem Leben auf Jesus Christus gehofft haben, sagt er, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Also nicht, weil wir dann denken müssen, Mist, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch so richtig die Sau rausgelassen. Auf was habe ich alles verzichtet? Nur wegen dem Glauben. Und jetzt ist alles Mist. Also ich glaube nicht, dass das Paulus meint. Sondern ich verstehe es eher so, das kannst du ganz praktisch nachvollziehen. Du freust dich auf einen ganz großen Tag, meinetwegen auf deinen Geburtstag oder auf deine Hochzeit oder auf irgendwas ganz Großes, was vor dir liegt. Und du arbeitest und fieberst darauf hin. Bei Sportlern kann man das auch gut sehen, ja? Die Olympiade naht ja jetzt. Diese Sportler, die machen alles, um diese Medaillen zu gewinnen. Sie verzichten. Sie stellen ihre Nahrung darauf ein und trainieren und alles Mögliche. Und dann kommt der große Tag und dann kommt ihr Tag ihres Wettkampfs. Daraufhin haben sie gefiebert. Stellt euch vor, dann heißt es, Edge war nix. Könnt ihr nach Hause fahren, wie die Russen, ja? Das ist echt tragisch. Die haben gefiebert, die haben nicht alle gedopt, ja, aber die haben gefiebert, die haben darauf hingearbeitet und kurz vorher heißt es, Edge, ich frage mich ja, warum konnte man das nicht schon 2 Jahre vorher sagen, aber ist doch tragisch. Und wisst ihr, das meint Paulus meines Erachtens nach, wenn er sagt, wir sind die elendsten unter allen Menschen, wir fiebern darauf hin, wir wissen, das Leben hier ist Peanuts im Vergleich zur Ewigkeit. Das Leben hier, das sind doch nur ein paar Jährchen. Okay, ich habe vielleicht noch, wenn es gut geht, 20, 30 Jahre, die anderen von euch haben vielleicht noch 50 Jahre. Im Vergleich zur Ewigkeit ist das nichts. Das ist nichts. Aber wir wissen das und wir leben wie voll Eifer, wir freuen uns auf das, was vor uns liegt. Und nachher wird es heißen, Edge, war nichts. Wir werden die elendsten unter allen Menschen. Aber, wie gesagt, das waren alles nur so Punkte, die Paulus aufzählt, wenn es das nicht geben würde. Aber, es gibt ein großes Aber, und das heißt in Vers 20, aber nun ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Erstling heißt, Das sagt man zum Beispiel, wenn es die ersten Früchte gibt, ja, dann spricht man von Erstlingen oder der Erstgeborene oder der Erste, der etwas, so einen Präzedenzfall ausgelöst hat. Er ist der Erste, der auferstanden ist aus der Toten, von den Toten. Nie ist vorher definitiv einer gestorben, der wieder zum Leben kam und weitergelebt hat. Kommt mir nicht mit Lazarus oder so. Der ist zwar auferweckt worden, aber der ist spätestens 20 Jahre später wieder gestorben. Aber nie ist einer gestorben, auferweckt und hat weitergelebt. Christus ist der Allererste. Und Paulus vergleicht das jetzt mit dem ersten Menschen. Das war auch ein Präzedenzfall, das war nämlich Adam. Und das kann man schön gegenüberstellen. Da heißt es in Vers 21, denn da durch einen Menschen der Tod kam, Adam, Gegenüberstellung, so auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Logisch, oder? Vers 22, denn wie in Adam alle sterben. Also wir sind alle Nachkommen von Adam. Adam war der erste Mensch und der stirbt und alle sterben bis heute. Und mit Jesus hat was völlig Neues begonnen. So werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also Adam war der erste Mensch, er war der erste Sünder und weil er sündigte, ist die Folge der Sünde der Tod. Das kannst du jetzt glauben oder kannst nicht glauben, das ist eine Tatsache. Das ist der Grund, warum wir alle sterben müssen. Der Lohn, die Folge der Sünde ist der Tod. Also für alle. Sündenfall, Trennung von Gott. Jesus macht es wieder rückgängig. Er lebt völlig sündlos. Er kommt von Gott, lebt völlig sündlos, stirbt. Aber weil er selbst keine Sünde hatte, vollkommen war, konnte der Tod ihn nicht halten. Er wurde auferweckt. Und hat damit den Fluch der Sünde außer Kraft gesetzt. Und das ist wie ein neuer Virus, der da in die Welt reinkommt, der sich vermehrt. Wir kennen das mit den Viren, die verbreiten sich ultraschnell. Und das ist wie ein Virus im positiven Sinn. Wir haben das auch hier schon mal angesprochen. Jeder, der jetzt in Berührung kommt mit diesem Virus, bekommt dieses Leben. Der in Berührung kommt mit Jesus. Ganz schön, Jesus macht das deutlich, er erzählt diese Geschichte, wo das Volk Israel, wo sie von Schlangen angegriffen wurden und mussten fast alle sterben, weil sie vergiftet wurden weil sie gestochen wurden, gebissen wurden von diesen Schlangen und dann soll Mose diese eherne Schlange aufrichten und diese bronzene Schlange aufrichten und das heißt, alle, die da hinschauen, im Glauben, dass Gott sie heilen wird, die werden geheilt werden. Mit dem Gegengift. Und genau dieses Beispiel bringt Jesus in Johannes 3 wieder neu und sagt, ich bin diese Erfüllung. Wer mit mir in Verbindung kommt, mit mir in Berührung kommt, der erlebt das. Natürlich mit dem lebendigen Christus, nicht mit dem Toten, nicht mit irgendeinem geschichtlichen Jesus, der irgendwann mal gelebt hat, sondern er lebt jetzt, er ist jetzt da. Deswegen sagt Jesus selbst in Offenbarung 1, Vers 18, Jesus Christus, sagt, ich bin der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig, das sagt er selbst, ja. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades, des Totenreiches. Er hat den Schlüssel in der Hand. Er kann uns öffnen. Er möchte jeden Menschen öffnen, dass wir nicht im Tod bleiben, dass wir nicht in der Hölle landen, sondern dass wir ewig mit ihm zusammen sein dürfen. Das ist Gottes Plan für uns. Gottes Plan für uns Menschen ist, dass wir nicht sterben, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir mit Jesus ewiges Leben haben. Und um dieses Kapitel sozusagen schon vorweg abzuschließen, das heißt ganz am Schluss dieser Thematik der Auferstehung, sagt Paulus, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes, aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz, also das ist Gesetzmäßigkeit, ja. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ohne Auferstehung wäre das nicht möglich. Wisst ihr, wo das sehr gut zum Ausdruck kommt? In der Taufe. In der Taufe. Ich rede oft von der Taufe, oder? Warum? Weil das so extrem wichtig ist. In der Taufe wäre das nämlich deutlich. Wenn ein Mensch getauft wird, dann taucht er ja unter. Ich habe mal euch mal ein Bild mitgebracht. Ja, so, das lassen wir jetzt mal ein bisschen. Was meint ihr, was passieren, dass wenn das jetzt Echtzeit hier wäre und ich würde das anhalten, ja? Er wird getauft, der Täufling wird unter Wasser getunkt und das soll heißen, ich bin mit Christus begraben, weil Christus für mich gestorben ist. Er hat mir meine Sünde weggenommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber er bleibt unten. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würde er unten bleiben, er wäre tot. Aber, ich mache dem Spuk mal schnell ein Ende hier, ja, er kommt wieder rauf. Das geht nicht so lange, wie ich das jetzt gerade gezeigt habe. Das bringt die Taufe zum Ausdruck. In der Taufe bringe ich zum Ausdruck, Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden. Und weil er lebt, lebe ich auch. Ich komme wieder aus dem Wasser. Halleluja, ich gehöre jetzt zu Jesus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist so powerful. Ich finde das richtig, richtig stark. Gut. Und dann noch ein paar Verse zum Schluss dieses Abschnittes. Denn das Beste kommt zum Schluss. Ich habe es vorhin bereits gesagt. Wir sind jetzt am Ende angelangt des ersten Korintherbriefs. Wir haben viele Problemthemen behandelt. Und glaubt mir, ich habe auch oft keinen Bock gehabt, über diese Themen zu reden. Ja, manche Themen sind teilweise auch verletzend. Manche Themen, die berühren uns zutiefst. Und ich weiß auch, dass wir teilweise mit diesen Dingen zu kämpfen haben und mit rumschlagen müssen. Und der ein oder andere vielleicht auch mittendrin steckt. Vielleicht meinen sie auch richtig sauer gewesen sind, dass das ein oder andere angesprochen wurde. Aber über das alles hinaus kommt das Wichtigste zum Schluss. Nämlich das, was Jesus getan hat für uns. Schaut mal, die Korinther, das war so eine schräge Gemeinde. Da gab es so viel Müll in der Gemeinde. Und Paulus kommt am Ende mit dem Kapitel 15 und sagt, über all dem steht Christus, die Erlösung, sein Sterben, seine Auferstehung. Und ermutigt diese Leute nochmal zu sagen, schaut auf Jesus, schaut auf den Auferstandenen. Er ist hier, er möchte uns helfen. Wir haben über den Heiligen Geist gesprochen. Er gibt uns Kraft, er stellt uns wieder her. Das steht über allem. Das ist das Wichtigste. Am Schluss. Am Schluss müssen wir sagen, hast du Jesus? Hast du Vergebung deiner Sünde? Erlebst du das? Verstehst du, du kannst in Sünden drin hängen, wo du vielleicht im Moment noch drin steckst und nicht rauskommst. Das Allerwichtigste ist, dass du dir dessen bewusst bist, Christus ist da, er hat den Schlüssel in der Hand und ich wende mich immer wieder an ihn und es ist immer wieder Hoffnung da, es ist Gnade da, es ist Vergebung da, auch mitten in dem Kampf, in dem du drin steckst. Ich finde das richtig powervoll und hoffnungsvoll. Das steht am Schluss. Und wie stark, das ist gerade das wichtigste Kapitel der Auferstehung im Korintherbrief drin ist. Warum nicht im Galater? Warum nicht im Epheser? Im Korintherbrief, bei dieser schrägen, kaputten, verkorksten Gemeinde. Als ob Jesus sagen würde, hey, es ist immer Hoffnung für dich da. Schau auf mich, komm zu mir. Ich finde das richtig gut. Und du bist Teil einer großen Sache, wenn du an Jesus glaubst. Und weißt du, wir haben das vorhin bereits besungen. Eines Tages wird es klar. Der Feind ist bezwungen. Eines Tages wird es deutlich und Jesus wird sein Reich aufrichten. Wir haben das jetzt im Glauben, aber du stehst auf der Gewinnerseite. Wir sind ja gern auf der Gewinnerseite, deswegen hat Bayern auch so viele Fans. Ja? Das ist so. Jemand hatte den Facebook gestern irgendwie gepostet. Bayern-Fans sind diejenigen, das sind die, die als Elfjährige am Fernsehen sitzen. Oh, Mami, die haben gewonnen. Das ist jetzt meine Mannschaft. Ja. Und nach 30 Jahren sagt man dann, ich bin schon von Kind auf Bayern-Fan. Ja. Also, aber warum? Naja, okay, das will ich jetzt nicht hier philosophieren. Entschuldigung. Ich weiß, es gibt doch einige Bayern-Fans, treue und vielleicht auch echte unter uns. Was wollte ich sagen? Wir sind auf der Gewinnerseite. Wir sind auf der Gewinnerseite. Das ist mit Jesus. Und da ist es ja eher so VfB-mäßig, ja? Versteht ihr? Ich meine, bei Jesus hat man eher den Eindruck beim Glauben, oh, das ist eher so zweite Liga, ja? Aber nein, ey, so wie hier einige sitzen, die glauben, dass der VfB wieder in die erste Liga zurückkommt. Wissen wir hoffen nicht nur, wir glauben, wir wissen mit Sicherheit, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Und Paulus macht das hier nochmal deutlich am Schluss dieses Kapitels. Da heißt es in Vers 23, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, das haben wir gesehen, Jesus ist als Erster auferweckt. Dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann kommt das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht, wenn die weggetan wird. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Feinden unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Also hier ist die Rede zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Denn wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Bitte verzeiht Paulus sein etwas komplizierter Ausspruch, Ausdrucksweise, aber das heißt jetzt nicht, dass, oh, Jesus ist nicht Gott, weil ja, er ist ja unter Gott. Nein, hier ist nur die Position gemeint zwischen Vater und Sohn. Jeder hat hier eine Funktion. Der Sohn war dem Vater gehorsam, aber Jesus ist Gott und der Vater ist Gott. Das vielleicht so am Rande. Man könnte sich natürlich in diesen Text hier total eingraben, aber einfach nur so, wie Paulus das auch in diesem Brief zusammenfassend schreibt, er möchte einfach den Korinthern zeigen, schaut mal, wenn du Jesus gehörst und ihm nachfolgst, Vers 23, dann wirst du bei seiner Ankunft, bei seiner Wiederkunft dabei sein, denn Jesus lebt. Und Jesus hat gesagt, ich werde das Ende einläuten, ich werde zurückkommen. Darauf warten wir. Die Wiederkunft Jesu, er wird zurückkommen. Und dann möchte er uns und dann wird er uns zu sich führen. Und Vers 24 heißt es, dann kommt das Ende. Dann wird er alle Herrschaft in dieser Welt wegtun. Keine herrschsüchtigen Tyrannen mehr. Wir können heute viel machen, versuchen durch Putsch, durch Medien, durch alles Mögliche. Wir können dem oft nur hilflos zuschauen, wie wir das jetzt gerade erleben, sozusagen vor unserer eigenen Haustür. Aber irgendwann wird Christus kommen, wird dem ganzen Spuk ein Ende machen. Keine Gewalt mehr, keine Gottlosigkeit mehr. Natürlich heißt das auch, wenn es keine Gottlosigkeit mehr gibt, sind alle Menschen, die gottlos leben, werden nicht mit ihm zusammen sein. Das ist die logische Folge. Weißt du, die Verbindung muss natürlich da sein, der Glaube zu Jesus, ihn zu suchen, seine Nähe. Vers 25, und dann wird seine Herrschaft beginnen. Und dann wird das passieren, was ich vorhin im Gebet schon gesagt habe. Jedes Knie wird sich beugen. Ist das nicht stark? Jeder, überleg mal, die gottlosesten Menschen, die du kennst, die spotten, vielleicht Arbeitskollegen oder keine Ahnung, wer auch immer. Jedes Knie wird sich freiwillig beugen vor Jesus. Und das mal mit der Perspektive anzuschauen und sich dann auch diese Liebe von Gott geben lassen für die Menschen, die gottlos sind, weil sie Gott nicht kennen. Und zu sagen, ich möchte für diese Person beten, dass diese Person hier und jetzt hier auf der Erde ihr Knie beugt und sagt, wow, du bist Gott. Und nicht irgendwann voller Schrecken vor Gott steht. Boah, Gott. Und sie einfach auf die Knie haut. Und dann ist es zu spät. Vers 27, und wir werden erleben am Ende, wie Gott, so heißt es hier, alles in allem ist. Und dann beginnt Vers 26 die Ewigkeit. Kein Tod mehr, kein Leid mehr, der Beginn des Himmels, Gottes Reich. Darauf warten wir. Das ist unsere Perspektive. Und dann ist da der Jesus, der sagte in Offenbarung 1,5, der Erstgeborene aus den Toten. Der uns liebt, der uns erlöst hat, sei Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Es ist in Offenbarung die Rede, wir werden vor ihm stehen, wir werden ihn anbeten, wir werden uns freuen darüber. Und in diesem Licht, in dieser Perspektive das Leben hier anzuschauen, darum geht es. Und deshalb möchte ich in der Anwendung auf das Ganze, was wir jetzt hier gesehen haben, viele Fakten und wie gesagt, wir könnten hier stundenlang drüber reden. Man könnte auch eine 10-teilige Predigtserie darüber machen. Möchte ich aber einfach diesen Fokus darauf legen und zu sagen, okay, was bedeutet das für dich? Was macht das mit dir? Ich habe es eben bereits angesprochen. Wir haben all diese Probleme, die Sünden, die Laster angeschaut. Und du hast dich vermutlich in dem einen oder anderen wiedergefunden. Und ich glaube, vieles hängt damit zusammen, weil wir die falsche Perspektive haben.
dass wir uns mit so vielen Dingen rumschlagen, wo wir uns eigentlich gar nicht mit rumschlagen müssten. Gottes Wunsch für dein und für mein Leben, Römer 12, 2, ist vollkommen gut und wohlgefällig. Er hat einen guten Plan. Er möchte nicht, dass wir uns mit Dingen rumplagen, mit denen du dich vielleicht jetzt gerade rumplagst. Sondern er hat einen guten Plan. Er möchte uns die richtige Perspektive geben. Und manchmal hängt es auch mit unserem Umgang zusammen. Weil wir ständig von Leuten umgeben sind, vielleicht auch Christen, die nur in diesem kleinen Ding hier leben und sich nur um das sorgen, was hier läuft und nicht diese ewige Perspektive haben. Darum schreibt Paulus hier auch am Schluss, den Vers habe ich nicht aufgeschrieben, Vers 33, ehrt euch nicht, schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Ein Sprichwort. Das kennen wir, oder? Das weiß jeder. Schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Also mit anderen Worten, achten wir darauf, mit was wir uns abgeben, mit wem wir uns abgeben, wo wir uns beeinflussen lassen. Und Vers 34 noch als letzter Vers. Werdet darum rechtschaffen und nüchtern und sündigt nicht. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich das euch. Es sagt mit anderen Worten, ihr lieben Korinther, ihr kämpft mit so vielen Sachen. Da ist Streit, da ist Sünde, das sind all diese Dinge. Und wisst ihr, vieles ist, weil da eine Unwissenheit da ist. Weil ihr dieses letzte große Kapitel des Korintherbriefs, und darum bringe ich euch das am Schluss, nicht richtig verstanden habt. Es geht um Christus, es geht darum, dass er lebt, dass er in dir lebt, dass es um eine Perspektive gibt, die du annehmen kannst. Und mit dieser Perspektive werden die Dinge plötzlich in einem anderen Licht gesehen. Ja, deshalb heißt das Hauptthema eigentlich heute Leben ohne Ende. Zum einen bedeutet das, du bist erlöst. Führe das nochmal neu vor Augen, du bist erlöst. Epheser 1, Vers 7. Jetzt lest das mal für dich persönlich. In ihm habe ich die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er mir reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er ist den Weg gegangen. Er hat dir das Ticket ausgehändigt. Das Freifahrtticket. Du hältst das große Los in deiner Hand. Ja, 6 richtig im Lotto. Stell dir mal vor, du spielst wahrscheinlich kein Lotto, aber du hast ja plötzlich so 10 Millionen da vor dir. Aber das ist viel mehr. Du hast das Ticket. Und ich sag dir, jeder, Bill Gates oder wie sie alle heißen, würden ihr ganzes Vermögen geben für dieses Ticket. Ein Ticket in der Hand zu haben, was sagt ewiges Leben. Sie würden ihr ganzes Vermögen einsetzen dafür, was du in der Hand hast. Du bist erlöst. Du hast einen, wo du alles ablegen kannst. Ihr lieben Korinther, eure ganzen Kram, eure ganzen Sünde, eure ganzen Neigungen, alles hinlegen vor das Kreuz. Das ist der erste große Punkt, dass wir uns das wieder neu vor Augen führen. Du bist erlöst. Dann haben wir uns angeschaut, du lebst ewig. Du wirst nicht sterben. Ist das nicht stark? Du wirst nicht sterben. Das ist natürlich sterbe ich. Natürlich sterbe ich. Als Chuck Smith 2013, eine Woche bevor er gestorben ist, hat er gesagt, Leute, warum trauert ihr? Ich wechsle nur den Wohnort. Ja, und eine Woche später ist er gestorben. Er sagte, ich möchte nicht, dass ihr trauert, dass ihr, ich wechsle den Wohnort und mir wird es viel besser gehen als euch. Ja? Wir wechseln nur den Wohnort und wisst ihr was, wir kriegen einen neuen Leib, einen neuen Körper. Boah, endlich diese, ja, ihr lieben Frauen, ja, wo ihr vor dem Spiegel steht und denkt, ah Mensch, ey, das wird alles anders werden. Ja, Männer natürlich auch, die geben es nur nicht zu. Es wird alles anders werden und diese Perspektive, ich lebe ewig. Und wenn mir einer theoretisch, und wenn mir einer das Licht jetzt ausbläst, da bin ich schneller in der Ewigkeit. 2001 kam ein Team, kurz nach 9/11 kam ein Team aus Amerika hier nach Stuttgart, um einen Einsatz zu machen, ja. Und die hatten schon auch Angst gehabt. Und der Pastor Jack Hibbs hat gesagt, ey Leute, was wollt ihr eigentlich? Wir sind viel schneller bei Jesus. Wenn es jetzt wirklich kracht, wir kriegen eh nichts mit, ja. Und ich glaube, sie haben das auch wirklich so gemeint. Es ist nicht Naivität, sondern einfach zu wissen, du lebst ewig. Und dann hast du die Perspektive, dass du sagst, Moment, das Leben hier, das ist ja ein Furz, Entschuldigung, das ist ja ein Pups im Vergleich zu dem ewigen Leben. Okay. Versteht ihr? Das ist ja nix. Und dann sage ich, wow, es kommt ja gar nicht so sehr darauf an. Es kommt darauf an, dass die Tatsache, dass ich ewiges Leben habe, das ist entscheidend. Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt. Übrigens ist das Vergangenheit, das ist, was ist das für eine Zeitform? Vollendete. Ach, ihr seid genauso schlecht wie ich in Grammatik. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist bereits geschehen. Das ist schon so. Du bist schon eigentlich auferweckt. Du sitzt schon jetzt zu Rechten des Vaters mit Jesus. Du bist schon da. Wir sind schon eigentlich am Ziel. Wir denken vom Ziel her. Und dieses Bewusstsein immer wieder neu. Kleb dir diesen Spruch an den Kühlschrank oder wenn du morgens aufwachst, lest dir das durch und sagst, ey, weiß egal, was passiert. Ich bin schon angekommen. Ich werde mit Jesus regieren und er geht mit mir. Und das bedeutet dann halt eben auch schlussendlich, du lebst sinnvoll. Wir haben eben über sinnloses Leben gesprochen. Du lebst sinnvoll. Es gibt kein sinnloses Leben mehr. Es gibt keinen sinnlosen Glauben mehr. Es gibt kein sinnloses Leiden mehr. Es gibt Theologien in der heutigen Zeit, die wollen Leiden wegwischen. Die wollen sagen, Leiden ist immer vom Teufel. Aber wisst ihr, manchmal kann auch im Leidenssinn drin sein. Paulus hat es erlebt. Es macht irgendwie plötzlich alles Sinn. Natürlich habe ich einen Gott, der heilt, der mich befreit, der mich freisetzt. Aber ich muss nicht mehr verzweifeln in jedem Ding drin. Es macht Sinn, weil es alles in Gottes Timing ist und Plan. Und ich kann mich auf Jesus einrichten. Paulus drückt das so aus in Philipper 4. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Ich kann satt sein und hungern, beides. Ich kann Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist so powerful. Wenn wir das richtig inhalieren und in uns drin haben, wir werden zu zufriedenen Menschen, zu dankbaren Menschen, wir werden zu sicheren Menschen, angstfreien Menschen. Und wir können das. Und das spricht Bände. Wir brauchen nicht mehr irgendwelche Traktatchen zu verteilen irgendwo, sondern wir werden dadurch durch unser Leben Aufmerksamkeit erwecken, weil genau wie die erste Gemeinde, wo die den Schimpfnamen hatten, Jesus, ja, da kommen wieder so ein Jesus-Spinner, die nannte man ja Christen, weil die diesen Christus wahrscheinlich nicht so viel geredet haben, sondern gelebt haben. Du lebst sinnvoll und zum Schluss noch, du lebst im Sieg. Wir haben eben von dem Sieg gesprochen, den Jesus durch die Auferstehung über die Sünde und den Tod und den Teufel gehabt hat. Wir haben den Triumph gesehen in der Zukunft. Wir haben gesehen, du bist im Winnerteam. Und wir haben gesehen, dass du jetzt schon im Sieg lebst, weil wir vom Ende her leben. Ja, Vers 27, denn alles hat er bereits schon seinen Füßen unterworfen. Und eben haben wir gesehen, wir sind ja schon auf seiner Seite. Und dieses im Sieg leben, das darf ich erfassen, wenn ich morgens aufstehe. Ich muss nicht dieses Arm-Sünderlein-Lied singen. Natürlich darf ich sagen, Herr, ich bin Sünder und ich brauche Vergebung und ich habe wieder versagt. Aber ich schaue auf Jesus und ich bin auf der Seite des Siegers und er ist da. Schaut mal, da habe ich euch einen kleinen Vers mitgebracht. Der ist so gut, ich wollte eigentlich nur einen Vers nehmen, aber ich habe gemerkt, boah, das haut ja richtig rein. Da heißt es in Epheser 1, Vers 18, die überwältigende Größe seiner Kraftwirkungen an uns, an dir, der du glaubst, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist überwältigend und diese überwältigende Größe des auferstandenen Jesus ist in Touch mit dir und möchte sich deiner bedienen, wenn du dich dem öffnest, ja? Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, wann? Als er ihn aus den Toten auferweckt hatte und als er ihn zu seiner Rechten setzte in die himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und über jede Gewalt, über jede Macht und über jede Herrschaft und über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über der Gemeinde gegeben. Und im Kolosser 2 heißt es, weil wir Christus kennen, haben wir Teil an der Fülle. Du bist Teil von dem. Und jedes heißt jedes. Jetzt nenn mal die Dinge, die dich plagen. Und das legst du Jesus hin, sagst, Jesus, du lebst, du bist der Sieger und mit dir darf ich jetzt diese Dinge angehen und wissen, weil du siegst, siege ich auch. Auch wenn es vermeintlich aussieht nach Niederlage. Und das ist es sehr häufig. Und das zu ergreifen, und das wünsche ich mir für dich und für mich. Und ich muss mich immer wieder neu dran erinnern. Es ist nicht so, dass ich das immer habe. Ich gehe von Sieg zu Sieg. Ja. Ich erlebe das auch ständig. Da kommt eine Situation, das zieht mich runter und ich bin sauer und ich singe so mein Liedchen da vor mich hin, mein Blues. Ja. Aber dann sich dessen bewusst zu machen, und das kann Lifestyle werden, Lebensstil. Das kann Lebensstil werden in dem, was wir tun. Und schaut nochmal diese ganzen Punkte hier an. Ja. Du bist erlöst, du lebst ewig, du lebst sinnvoll und du lebst im Sieg. Nimm das an. Halt daran fest. Bekenne das und lebe das. Und überprüf einfach, was Paulus vorhin gesagt hat. Kann ich das eigentlich? Mit wem habe ich eigentlich Umgang? Oder erschlägt dich das förmlich, wenn du wieder in dein falsches Umfeld vielleicht hineinkommst, wo dir 1000 andere Dinge gesagt werden? Darum ist es wichtig, dieses Umfeld zu haben, meinetwegen in einem Hauskreis, in Kleingruppen, mit Freunden, wo man sich gegenseitig in diesen Dingen stärken kann. Und das tu, und das, da halte einfach dran fest. Und das möchte ich einfach für uns jetzt nochmal ganz neu festmachen, auch im Gebet. Und wir wollen das auch ganz neu festmachen, indem wir gleich gemeinsam das Abendmahl nehmen. Ein weiteres powervolles Zeugnis, dass das, was Jesus gesagt hat, stimmt. Lass uns mal aufstehen und beten. Vielleicht bist du auch einer, der jetzt sagt, ich kann das nicht glauben. Dann möchte ich dir entgegenhalten, du kannst es nicht glauben, weil du es vielleicht nicht glauben willst oder vielleicht auch nicht gewusst hast. Und dann gilt das für dich. Vielleicht hörst du das allererste Mal von dieser Sache. Und du bist vielleicht ein Mensch, der von Ängsten gekennzeichnet ist, von Not, von Sinnlosigkeit. Und Gott ist jetzt heute Morgen hier, es ist kein Zufall, dass du hier bist, Gott ist jetzt heute Morgen hier, zu sagen, wenn du an mich glaubst, dass ich für dich ans Kreuz bin, dass ich stellvertretend für dich die Sünden auf mich genommen habe und dass ich auferweckt wurde, um dir jetzt diesen Schlüssel zu geben, dann sagt er dir jetzt, du darfst das jetzt für dich persönlich annehmen. Und dann kannst du sagen, ich bin erlöst, ich lebe ewig, ich lebe sinnvoll und ich lebe im Sieg. Ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist, ich habe den Eindruck, es ist vielleicht der ein oder andere, der noch keine persönliche Beziehung hat. Vielleicht sagst du auch, ich dachte immer, ich bin Christ, aber irgendwie habe ich das noch nicht erfasst. Ich bin christlich aufgewachsen. Da möchte ich dich einladen, lade Jesus in dein Leben ein. Vollziehe das, was wir eben auch gesagt haben, was wir an dem Bild dieser Taufe auch gezeigt haben. Und bete einfach das Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ich möchte die Tür öffnen. Weiß vielleicht gar nicht wie. Aber du hältst den Schlüssel in der Hand. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünde. Und weil du lebst, lade ich dich ein jetzt in mein Leben. Komm du durch deinen Heiligen Geist in mich hinein. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Nicht mehr Sklave der Sünde. Nicht mehr Sklave der Angst, sondern Kind Gottes. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, möchte